Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 10. Mai 2023, gleich dem 20. Urdi-Behescht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian macht Vorschlag zur Bildung eines Ausschusses für Weiterverfolgung der Beschlüsse des Moskauer Vierertreffens. Iran fordert Ausweisung der US-Truppen und diplomatische Lösung für Spannungen zwischen Syrien und Türkei. Iran warnt USA und Israel vor abenteuerlichen Maßnahmen gegen sein Atomprogramm. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian macht Vorschlag zur Bildung eines Ausschusses für Weiterverfolgung der Beschlüsse des Moskauer Vierertreffens. Am heutigen Mittwoch fügte Hossein Amir Abdullahian beim Treffen der Außenminister der Islamischen Republik Iran, der Russischen Föderation, Syriens und der Türkei bezüglich Syrien hinzu: Ich bin zuversichtlich, dass das heutige Treffen eine starke Botschaft für die Schaffung von nachhaltigem Frieden und Sicherheit in der Region und zur Stärkung der guten Nachbarschaft zwischen der Türkei und Syrien haben wird. Der iranische Außenminister erklärte, dass man sich heute in einer besonderen und einzigartigen Situation in den internationalen Beziehungen befinde und hob hervor: Alle Anzeichen und Variablen sind ein Beweis für den Übergangsprozess in der Weltordnung, den Niedergang der amerikanischen Macht und die Stärkung des Regionalismus. Er erklärte, dass in den letzten Jahren und durch den erfolgreichen Astana-Prozess gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit und bei den Denkansätzen zwischen den wirksamen Akteuren bezüglich der Syrien-Frage gesammelt worden seien. Und das heutige Treffen der Außenminister der vier Länder könne als Ergebnis und Ergänzung dieses Prozesses betrachtet werden. Hinzufügend sagte er: Die schwere Aufgabe, die in diesen Tagen auf unseren Schultern liegt, besteht darin, den Astana-Prozess so weit wie möglich zu stärken, um den Frieden in Syrien und der Region zu fördern. Amir Abdullahian ergänzte: Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Rückgriff auf militärische Maßnahmen nicht nur nicht zur Lösung von Problemen beiträgt, sondern zusätzlich zu menschlichen und materiellen Verlusten auch dazu führt, dass die bestehenden Streitigkeiten komplizierter werden. In diesem Zusammenhang erklärt die Islamische Republik Iran ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit, um diesen Prozess zu unterstützen und bei der Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen und Entscheidungen zu helfen, und betont, dass sie in dieser Hinsicht alle ihre Kapazitäten einsetzen wird. Weiter betonte der iranische Außenminister, dass seiner Meinung nach die Nachbarn Syriens, insbesondere die Türkei, mit diesem Land zusammenarbeiten könnten und dies im ganzen Land zur Anwendung komme, denn die Umsetzung dieser Strategie diene der Stabilität und Sicherheit Syriens und stehe im Einklang mit der Sicherheit und Grenzstabilität der Nachbarländer. Der iranische Außenminister sagte auch, die Stationierung der syrischen Armee an den Grenzen und die gemeinsame Bereitstellung von Sicherheit mit den Nachbarn kann die Sicherheitsbedenken von Ankara und anderen Nachbarn lösen und die Aktivitäten von Terroristen und Separatisten verhindern und ist die Vorbereitung für die Schaffung nachbarschaftlicher und strategischer Beziehungen und die Grundlage für den Rückzug der türkischen Streitkräfte aus den mit Syrien geteilten Grenzgebieten gemäß einem vereinbarten Zeitplan. Amir Abdullahian merkte außerdem an, wir glauben, dass ein starkes und unabhängiges Syrien in der Lage sein wird, Terrorismus, Separatismus, die Besetzung durch amerikanische Truppen und den Diebstahl nationaler Ressourcen zu überwinden. Iran fordert Ausweisung der US-Truppen und diplomatische Lösung für Spannungen zwischen Syrien und Türkei. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat die Hoffnung geäußert, dass Syrien und die Türkei eine politische Lösung für die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen und den Abzug ausländischer Streitkräfte aus Nordsyrien finden werden. Amir Abdullahian traf am frühen Mittwoch in Moskau ein, um an dem vierseitigen Treffen mit seinem syrischen, türkischen und russischen Amtskollegen im Rahmen eines vom Kreml ausgerichteten Gipfeltreffens teilzunehmen. Bei seiner Ankunft in Moskau sagte er dem IRNA-Reporter, wir hoffen, dass das vierseitige Moskau-Treffen eine starke Botschaft an Syrien und die Türkei für den Fokus auf eine politische Lösung, den Abzug der Truppen und eine Ausweisung der Besatzertruppen wie denen der USA aus Nordsyrien senden wird. Der iranische Außenminister sagte auch, dass die Region im vergangenen Jahr aufgrund der Möglichkeit einer türkischen Invasion in Syriens Grenzgebiete mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert gewesen sei und fügte hinzu, es wurden viele diplomatische Anstrengungen unternommen, um einem neuen Krieg und Konflikt in der Region und an der gemeinsamen Grenze zwischen der Türkei und Syrien zu verhindern. Iran warnt USA und Israel vor abenteuerlichen Maßnahmen gegen sein Atomprogramm. Der Botschafter und ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen hat das Recht Teherans bekräftigt, auf jede Aggression des israelischen Regimes gegen das iranische Atomprogramm zu reagieren. Iran wird die USA für die ausdrückliche Unterstützung solcher Terrorakte zur Verantwortung ziehen, äußerte Amir Said Iravani am Dienstag in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrats. Vor einigen Tagen sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, Washington werde alles Notwendige tun, um Iran am Besitz von Atomwaffen zu hindern, unter anderem durch die Anerkennung israelischer Handlungsfreiheit. Ohne Zweifel verstößt diese unverantwortliche, provokative und kriegerische Erklärung gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen, insbesondere Artikel 2 Absatz 4, da sie mit der Anwendung von Gewalt gegen die friedlichen Nuklearanlagen eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen droht, sagte Iravani. In seinem Brief hieß es weiter, eine solche Erklärung implizierte nicht nur die mögliche Mitschuld der Vereinigten Staaten an künftigen Terrorakten oder Aggressionen des israelischen Regimes gegen Iran und seine friedlichen Nuklearanlagen, sondern dient auch als Eingeständnis der Verantwortung der USA für ihre Rolle, israelische Terror- und Sabotageoperationen gegen iranische Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Zivilisten und friedliche Nuklearanlagen zu erleichtern und zu unterstützen. Aus diesem Grunde sind die USA nach dem Völkerrecht für solche international als illegal betrachteten Handlungen verantwortlich. Der iranische UN-Botschafter erklärte weiter, dass die Behauptung, die USA würden Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu besitzen, eine Verzerrung der Realität und ein weiterer zynischer Versuch sei, die politische Agenda der USA voranzutreiben. Er forderte Washington auf, die Verbreitung von falschen Anschuldigungen und Fehlinformationen über die iranischen Atomaktivitäten einzustellen. Westjordanland. Zwei junge Palästinenser durch Schüsse israelischer Militärs getötet. Militärs des israelischen Regimes sind am Mittwochmorgen in die Stadt Rabatia südlich von Jenin im Westjordanland vorgedrungen und haben dabei zwei junge Palästinenser erschossen. Das Militär des zionistisch-israelischen Regimes hat nach eigenen Angaben in den frühen Morgenstunden eine Razzia in Rabatia durchgeführt. Die Razzia sei erfolgt, nachdem zwei bewaffnete Männer aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug das Feuer auf israelische Militärs eröffnet hätten, behaupteten die israelischen Verantwortlichen. Weiter hieß es, dass die Militärs als Antwort auf die beiden Angreifer geschossen hätten und sie dabei töteten. Aus dem Auto seien ein Sturmgewehr und eine Handfeuerwaffe beschlagnahmt worden. Nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa identifizierte das palästinensische Gesundheitsministerium die Opfer als den 19-jährigen Ahmad Jamal Asaf und den 24-jährigen Warani Walid Ratanat. Ein weiterer Palästinenser wurde bei dem Angriff verletzt. Zeugenaussagen zufolge sollen viele israelische Militärs in Rabat hier eingedrungen sein und sie hätten mehrere Häuser im westlichen Viertel der Stadt im Westjordanland überfallen. Sie durchsuchten gewaltsam die Gebäude und plünderten die Besitztümer, bevor sie gingen. Dieser Überfall ereignete sich einen Tag, nachdem die israelische Armee Luftangriffe auf den Gazastreifen durchgeführt und dabei drei hochrangige Vertreter des islamischen Dschihad ermordet hatte. Iran, Libanon, Ägypten, Jordanien und viele muslimische Länder sowie die Organisation für islamische Zusammenarbeit, OIC, verurteilten in separaten Erklärungen die israelischen Aggressionen im belagerten Gazastreifen, bei der auch Frauen und Kinder getötet wurden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 23 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamide Hirat mit dem Titel Qalb, das heißt Herz.
دلتنگ چهره ای هستم که نمیدانم خاک با چه کرده است. کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد. گفته بودم هر کجایی سمت قلبم بر نگرد. حال و روزم بعد تو رنگی از ثابت نداشت. هر که آمد روی قلبم رد پایش جا گذاشت. خدا نکند ابری بگیرد، خدا نکند باران ببارد، خدا نکند اشکی بلرزد، خدا نکند قلبم بلرزد. با دست خالیم تو را گرفتم و رها نکردم. ای وای بر من، ای وای، درگیرش زندگی شدم دیگر خطا نکردم. ای وای بر من، ای وای، گاهی به ما سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان. بوسیدمت، از این به بعد در خوابم میبینمت، یعنی خدا هاست. بویدمت، در باغ گل میبینمت، من در بغل میگیرمت، یعنی خدا هاست. گاهی به من سر بزنی شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان.
با دست خالیم تو را گرفتم و رها نکردم. ای وای بر من ای وای، درگیرش تو زندگی شدم دیگر خطا نکردم. ای وای بر من ای وای، گاهی به ما سر بزن ای شیرین زبان، از حال خود خبر بده نامهربان.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Die Frau spielt eine wichtige Rolle in der Familie, für die Erziehung der zukünftigen Generation und für Sicherheit und Frieden in der Gesellschaft. Dies hat der Islam betont und ermahnt zur Wahrung der Rechte der Frau. Bevor wir die wertvolle Stellung, die der Frau im Koran beigemessen wird, darlegen, wollen wir zunächst einen Blick auf das Bild der Frau in der Geschichte werfen. In der Frau spiegelt sich laut Islam etwas von der Schönheit Gottes wider. Sie ist wie eine schöne Blüte und ein Ausdruck für Gottes Liebe. Im 31. Brief im Nahjul Balagha hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, die Frau mit einer duftenden Blume verglichen und gesagt: Die Frau ist Reihane, eine duftende Blume und keine Heldin. Tatsächlich ist die Frau so zart wie eine Blume. Sie darf nicht grob behandelt und es dürfen ihr keine schweren Arbeiten aufgebürdet werden. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte sind bei der Behandlung der Frau Über- und Untertreibungen begangen worden. Einige haben sie wie ein überirdisches Wesen gepriesen und andere haben sie so behandelt, als wäre sie kein Mensch, sondern wie das Vieh. In vorgeschichtlichen Zeiten lebten Männer und Frauen wie Tiere in einer Herde. Beide waren ständig auf Nahrungssuche. Eine Arbeitsteilung zwischen ihnen gab es nicht, und es galten, wie bei den Tieren, keine Regeln für die Beziehungen zwischen beiden Geschlechtern. Mit der Zeit gewann die Frau allmählich als Mutter an Bedeutung für die anderen in der Familie, und sie wurde dominant. Diese Entwicklung ging so weit, dass man die Frau zu verehren begann. Wir sehen es am Mythos der griechischen Antike und anderer antiker Reiche, in denen Göttinnen angebetet wurden. Die bekanntesten griechischen Göttinnen waren Hera, die Gemahlin des Zeus und Göttin der Ehe, der Frauen und der Familie, Iris, die Tochter des Zeus und Göttin des Regenbogens, Hestia, die Schutzgöttin der häuslichen Eintracht und Feuerstellen, Artemis, die Hüterin der Frauen und Kinder und Göttin der Geburt, Aphrodite, die Göttin der Liebe, und Demeter, die Göttin, die für die Fruchtbarkeit der Erde, Getreide und Saat sorgen sollte. Die Anbetung von Göttinnen gehört fest zu der griechischen Mythologie, was auf die dominante Rolle der Mutter in der Familie zurückgeführt wird. Fortpflanzung, Ernährung und das Leben hingen gemäß dieser Mythen von den Göttinnen ab. Auch im antiken Iran war die Anbetung von weiblichen Göttern üblich. In vorhistorischen Zeiten war die Frau für die Einheimischen zur zentralen Figur geworden. Unter den Menschen, die vor Eintreffen der arischen Völker auf dem iranischen Hochplateau lebten, galt das Matriarchat. Das heißt, die Frauen hatten das Sagen und wurden sogar zu Göttinnen erhoben. Auch unter den Achämeniden gab es noch eine Muttergöttin. Ardeschir II. Aus der nachfolgenden Dynastie der Sassaniden spornte das Volk zur Verehrung dieser Muttergöttin Nahid Anahita an und ließ an jedem seiner königlichen Residenzen einen großen Tempel für sie errichten. So blieb der Glaube an diese Göttin der Fruchtbarkeit aus der Zeit der Achämeniden noch Jahrhunderte nach Beendigung deren Herrschaft bestehen. Als einmal die Gemahlin von Ardeschir II. Erkrankte, kniete dieser Sassanidenkönig vor der Göttin Nahid nieder und flehte sie um die Genesung seiner Gattin an. Dieser Göttin wurden zahlreiche Geschenke dargebracht, wie Gold und Silber und edle Rosse. Es gibt noch historische Gebäude im Iran, die Zeichen der Anbetung dieser Göttin der Frauen in Form von Statuen und Reliefs tragen. Auch unter anderen Völkern wurde der Frau besondere Bedeutung zugeschrieben, zum Beispiel unter den Arabern. Die Araber kannten weibliche Götter und dies mag ebenfalls auf eine zentrale Rolle der Frauen zurückgehen. Jedoch ist dies nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite besteht in der allgemein herrschenden Entbehrung der Frauen und ihrer Isolation, wie es sie zu verschiedenen Zeiten gegeben hat. Griechenland und das Römische Reich, von denen als die Heimat von Kultur und Zivilisation gesprochen wird, blickten verächtlich auf Frauen herab. Für die Griechen waren Frauen wie eine wertlose käufliche Ware. Die Frau galt als schmutziges Wesen und Kind des Teufels, und sie wurde von der Beteiligung an gesellschaftlichen Angelegenheiten ausgeschlossen und durfte nur zu Hause schaffen. Sie wurde dermaßen herabgesetzt, dass sie wie ein Stück Vieh vererbt werden konnte. Sie konnte testamentarisch an eine ganz bestimmte Person übertragen werden. Frauen durften keine teure Ware kaufen und verkaufen. In Griechenland galten Gesetze, die einer Frau das Verlassen des Hauses verbaten. Sie lebten wie eine Gefangene. Nicht nur unter den Volksmassen galt die Frau als wertloses Wesen, sondern auch die Gelehrten räumten ihr keinen Platz in der Gesellschaft ein. Sokrates bezeichnete die Frau als anderes Wesen und befand sie nur für die häusliche Arbeit gut. Er stellte fest, sie sei nur dafür würdig, dem Mann zu dienen. Aristoteles vertrat die Ansicht, dass die Frau ihrem Mann zu gehorchen hat und keinen eigenen Entscheidungen treffen könne. Den Nutzen einer Frau sahen die Griechen darin, dass sie Söhne gebärt. Wenn eine Frau einen Sohn zur Welt brachte, war man stolz darauf und schmückte den Hauseingang mit einem großen Kranz aus Olivenzweigen. War das Neugeborene jedoch ein Mädchen, so überkam den Vater großen Kummer und er ließ sich aus Scham nicht blicken. Auch im Römischen Reich wurde die Frau wie eine Gefangene gehalten. Die römischen Staatsmänner blickten herablassend auf Frauen herab und sie erließen Gesetze, die die Teilnahme der Frauen am Gesellschaftsleben stark einschränkten. Unter den Römern galt die Frau ebenso wie eine Ware, die auf dem Markt gehandelt wird. So etwas wie Hochzeitsfeiern, Aussteuer und Morgengabe zu Ehren der Braut gab es nicht. Die Frau galt als mit Mängeln behaftetes Wesen. Im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus hieß es immer noch, die Frauen seien nur erschaffen worden, um den Männern zu dienen. Die römischen Gesetze behandelten die Frau ihr Leben lang wie ein kleines Kind, welches in keiner Angelegenheit von etwas Besitz ergreifen kann und stets der Aufsicht des männlichen Familienältesten unterworfen ist und seinen Anweisungen folgen muss. Mädchen und Frauen waren der Macht des Vaters oder des Ehemannes unterworfen oder mussten, wenn beide fehlten, dem ältesten Sohn im Hause gehorchen. Leib und Seele von Mädchen und Frauen lagen in der Hand des Familienvorstehers und dieser konnte sie, an wen er immer wollte, verkaufen oder sie verschenken oder sie sogar töten. Die Frau eines Verstorbenen ging wie die anderen Erbgüter an die Erben über. Heiratete ein Mädchen, so ließ sich der Vater vom Bräutigam dafür bezahlen, so als ob seine Tochter käufliche Ware wäre. Und wenn einem Mann seine Frau nicht mehr gefiel, konnte er sie an jemand anderen weiterverkaufen. Liebe Hörerfreunde, in diesem ersten Teil unserer neuen Sendung über die Frau in Familie und Gesellschaft haben wir versucht, einen Eindruck davon zu geben, wie die Frauen im antiken Griechenland und Römischen Reich behandelt wurden. Im nächsten Teil wollen wir weiter über die Einstellung zur Frau in der Antike sprechen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Guleman, auf Deutsch Mein Blümchen. Thank you.
چون زمین شامل منت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارج از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلب گرامد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت بسر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت از سفر آمد گل من شدی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سر زد غم دل پر زد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
شام مهنت به سر آمد سر و دست افشاندم دل بنشاندم خارت از سفر آمد پس از آن هجران غم بی پایان پیدا شد خاتم عشقم به دلم نوری چه شر و شوری زان مرغ خوش خبر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستیم غم پنهانی شب بارانی رفت و نور سحر گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت از سفر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت از سفر آمد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans nannte das Motto des Sonnenjahres 1401 2022 bis 2023 Produktion wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Dazu haben wir Ihnen bisher schon einige Beiträge rund um das Motto des Jahres vorgestellt. In der Fortsetzung dieser Reihe werden wir heute auf die Bedeutung von Innovation in der wissensbasierten Wirtschaft näher eingehen. Eine der Säulen der wissensbasierten Wirtschaft aus Sicht der Weltbank sind Innovationssysteme, die das stetig wachsende globale Wissen durchdringen, an lokale Bedürfnisse anpassen und in ein Produkt mit Marktwert verwandeln können. Heutzutage wird weltweit mehr Wert auf Wissen und Innovation gelegt, da sie als eine der wichtigen Quellen der Vermögensbildung und des Wirtschaftswachstums angesehen werden. Innovation bedeutet, neue Ideen zu nutzen. Mit anderen Worten wird die Schaffung, Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen als Innovation bezeichnet. Der wichtige Punkt bezüglich der Beziehung zwischen Innovation und Wirtschaftswachstum ist, dass Innovation durch die Steigerung der Produktionskapazität des Einzelnen eine Steigerung der gesellschaftlichen Produktion bewirkt und zu einer allgemeinen Stärkung des Wirtschaftswachstums führt. Innovation gilt als eine der wichtigsten Grundlagen für die Gewährleistung von Wettbewerbsfähigkeit und Fortschritt und führt zur Erzielung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Durch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Ländern kann sie also für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sorgen. Innovation ermöglicht es Unternehmen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und macht Produkte wettbewerbsfähiger. Innovation zu ignorieren verhindert das Wachstum der Wirtschaft. Auch viele Forscher sind der Ansicht, dass Innovation für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung notwendig ist. Insbesondere auf dem Gebiet der Technologie kann sie die Produktivität steigern und die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern. In der wissensbasierten Wirtschaft dreht sich der Wettbewerb im Wesentlichen um Innovation, während es in der klassischen Wirtschaft darum geht, den Preis auf dem Markt zu senken. Volkswirtschaften, die Innovation als Schlüsselinstrument für Fortschritt und Erfolg nutzen, wachsen und entwickeln sich schneller. Und Unternehmen, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten eine erhebliche finanzielle Leistung erzielt haben, sind Unternehmen, die Innovation in allen Bereichen auf ihre Agenda gesetzt haben. Innovationen haben in verschiedenen Ländern je nach Entwicklungsstand unterschiedliche Bedingungen. In Entwicklungsländern sind sie im Vergleich zu entwickelten Ländern aufgrund von Schwächen in deren verschiedenen Sektoren mangelhaft. Industrieländer erzielen mit Innovationen, insbesondere im Bereich der Technologie und indem sie die Technologie auf dem neuesten Stand halten, die Grundlage für die Fortsetzung des Exports, die Aufrechterhaltung des Marktes und die Erzielung von größeren Einkommen. Dies ist der globalen Automobilindustrie besonders offensichtlich. Die größten Automobilunternehmen der Welt versuchen, ihre Produkte in verschiedene globale Märkte zu exportieren, indem sie in mehreren Bereichen, einschließlich Technik und Design, innovativ sind und damit entweder ihre Märkte bewahren oder die Anzahl der Märkte und Kunden erhöhen. Aus diesem Grund kann man behaupten, dass Innovation eine der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung und den Ausbau der wissensbasierten Wirtschaft ist. Dieses Thema wurde von Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans immer wieder hervorgehoben. Und Ayatollah Khomeini betonte stets die Notwendigkeit, dass man sich in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen in Richtung Innovation bewegen müsse. Er bekräftigte in der Erklärung des zweiten Schrittes der Revolution: Die Islamische Revolution wurde zur treibenden Kraft des Landes auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie sowie bei der Schaffung lebenswichtiger, wirtschaftlicher und ziviler Infrastrukturen, deren Früchte sich bis heute immer weiterentwickeln. Weiter führte Ayatollah Khomeini aus, dass tausende wissensbasierte Unternehmen, tausende wesentliche Infrastrukturprojekte des Landes in den Bereichen Bau, Verkehr, Industrie, Energie, Bergbau, Gesundheit, Landwirtschaft, Wasser und so weiter, Millionen Universitätsabsolventen oder Studierende, tausende Universitäten im ganzen Land, Dutzende Großprojekte wie beim Kernbrennstoffkreislauf, in der Stammzellenforschung, bei der Nanotechnologie, der Biotechnologie und so weiter, mit den ersten Rängen in der ganzen Welt konkurrierten. Weiter führte das Revolutionsoberhaupt aus, dass die 60-fache Zunahme der Nicht-Öl-Exporte, die fast 10-fache Zunahme der Industrieeinheiten, die Verzehnfachung der Qualität der Industrieprodukte, die Umwandlung der Montageindustrie in einheimische Technologie, die bemerkenswerte Entwicklung in verschiedenen Bereichen des Ingenieurwesens, einschließlich der Verteidigungsindustrie, die Brillanz in wichtigen und sensiblen Bereichen der Medizin sowie die Erlangung einer Vorbildsposition in diesen Bereichen und Dutzende andere Beispiele für die Fortschritte Irans, das Produkt dieses Geistes, dieser Präsenz und dieses kollektiven Gefühls seien, das die Islamische Revolution dem Land gebracht habe. Er sagte, Iran hatte vor der Revolution bei Wissenschaft und Technologie überhaupt nichts zu bieten. Iran hatte nichts außer der Montage in der Industrie und der Übersetzung in der Wissenschaft. In Bezug auf die Bedeutung der Innovation erklärte der Revolutionsführer, wir müssen diesen innovativen Strom in der Gesellschaft, der buchstäblich Kreativität bedeutet, stärken. An anderer Stelle betonte er die Bedeutung der Innovation so sehr, dass er sie mit der Sicherheit des Landes gleichsetzte. Er sagte, die Tatsache, dass ich in diesen Jahren bei den Universitäten regelmäßig auf die Bedeutung von Wissenschaft, Forschung und Innovation sowie die Softwarebewegung und die Beziehung zwischen Industrie und Universität hingewiesen habe, ist die, dass Wissenschaft und Innovation eine Säule der langfristigen Sicherheit des Landes und des Volkes sind. Entsprechend dieser Betonungen des Revolutionsoberhauptes für die Bedeutung der Innovation in den verschiedenen Bereichen wurde deren Beachtung ernsthaft auf die Tagesordnung gesetzt. Universitäten, Forschungszentren sowie Wissenschafts- und Technologieparks spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung des Innovationssystems. Mohammad Hossein Beheshti, der iranische Vizepräsident für Innovation und Kommerzialisierung in der Abteilung des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie, betonte, dass technologische Produkte unterstützt werden müssten und dies eine der Prioritäten des Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie ist. Beheshti sagte, derzeit haben wir 7735 wissensbasierte Unternehmen, 350 Technologiezentren, 32 Technologie-Campuses und 53 Wissenschafts- und Technologieparks im Land. Beim globalen Innovationsindex liegt Iran auf dem 53. Platz und belegt den 2. Platz unter den 10 zentral- und ostasiatischen Ländern sowie den 3. Platz unter den 36 Weltwirtschaften mit einem niedrigen durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen. In den Anfang 2022 veröffentlichten Statistiken heißt es, dass es derzeit 16 Innovationsfabriken in 13 Provinzen des Landes gibt, 46 Kreativhäuser im Land aktiviert wurden und die Gründung weiterer 51 Kreativhäuser geprüft wird. Derzeit wurden 49 Wissenschafts- und Technologieparks im Land eingerichtet. Diese Statistiken zeigen den Fokus der iranischen Regierungen auf die Innovation in verschiedenen Bereichen. Zu diesen Bereichen gehört auch die Medizin. Die iranischen Innovationen auf dem Gebiet der Arzneimittelprodukte führten dazu, dass 97% des Arzneimittelbedarfs des Landes inzwischen im Inland hergestellt werden. Und gleichzeitig wurde damit der Währungsabfluss verhindert und es wurden Exportkapazitäten für das Land geschaffen. Zweifellos können Investitionen in Innovationen im Wissenschafts- und Industriebereich Irans in den kommenden Jahren zu mehr Wirtschaftswachstum führen und damit können die Auswirkungen feindlicher Sanktionen verringert werden. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.